Ja, das Thema der ersten Bibelarbeit lautet: Gott verwirft Böse, Gott erwählt Böse. Das Beispiel Esau und Jakob. Aber bevor wir uns mit den beiden beschäftigen, wollte ich noch kurz einen Überblick, eine Einleitung geben in die Jakobsgeschichte. Wenn jemand mit der Bibel anfängt und er will die Bibel lesen, stößt er auf eine große Schwierigkeit. Das sind die 5 Bücher Mose. Die lesen sich nämlich nicht so einfach, sie sind aber eigentlich eine Grundvoraussetzung, um dann die ganze Bibel zu verstehen. Und ja, die 5 Bücher Mose. Was machen wir damit? Was ist eigentlich die Botschaft in den 5 Büchern Mose? Da kommt man nicht so, man muss sich erst reinlesen. Ne, das ist nicht so, dass Mose gleich, wie wir das vielleicht gerne hätten, am Anfang so eine kurze Übersicht macht, so, das ist mein Hauptthema und das ist so die Gliederung. Das war damals nicht üblich. Das heißt, man muss sich als Leser irgendwie reinlesen und so die Winke mit dem Zaunpfahl, die Mose uns gibt, wahrnehmen. Die Jakobsgeschichte ist ja Teil der Erzählung, die wir von Mose haben. Die reicht zeitlich von der Erschaffung der Welt bis zum Tod von Mose. Das ist so, ne, der Erzählbogen in den 5 Büchern Mose. Und man kann sagen, das Erstaunliche ist an den 5 Büchern Mose, es gibt in der Bibel sonst keine Erzähleinheit, die so in sich rund ist und so lang ist. Wenn man jetzt die 5 Bücher Mose zweiteilen wollte, um sich erst einmal grob zu orientieren, ne, Einteilung der 5 Bücher Mose. Da würde man ganz grob 1. Mose 1 bis 11 und 1. Mose 12 bis 5. Mose 34 die Einteilung machen. Das wäre so die gröbste Einteilung, die man machen kann. 1. Mose 1 bis 11 kann man sagen, das ist so die Urgeschichte. Hier werden wir eingeführt in die Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat. Wir werden damit vertraut gemacht, dass die ersten Menschen gegen Gott rebelliert haben und dass das nachhaltig Folgen hat für die ganze Menschheit und ihre Geschichte. Wir werden darüber informiert, dass Gott die ersten Menschen richtet, aber nicht vollständig verwirft. Das heißt, die Geschichte geht trotz des Sündenfalles weiter. Den Höhepunkt dieser ersten Erzähleinheit bildet dann die Geschichte Noahs. Hier wird, weil hier kommt der Zustand der Menschheit vor 1. Mose 12 am deutlichsten zum Ausdruck. Die Sintflut wird eingeleitet mit der Bemerkung, dass die Menschen so böse waren, dass Gott das zum Anlass nimmt, sie auszurotten. Und am Ende der Noah-Geschichte heißt es dann, an der Menschheit hat sich eigentlich nichts geändert, aber Gott will sie nicht noch einmal vernichten. Das ist eigentlich dann so die eigentliche Grundspannung am Ende der Urgeschichte. Die Menschen sind so böse, dass sie eigentlich nichts anderes verdient haben als den Tod. Aber Gott ist auch gnädig. Das heißt, er will den Sündern nicht vernichten. Es bleibt aber offen, was jetzt am Ende die Oberhand behalten wird. die werden die Menschen sich als so böse erweisen, dass Gott in seiner Gerechtigkeit sie vernichten muss? Oder wird Gott in seiner Gnade einen Weg finden, wie er sündige Menschen ins Leben führen kann? Und an dieser Spannung knüpft dann 1. Mose Kapitel 12 an. Hier, also in den ersten Kapiteln, da geht man ja schnell durch Jahrtausende hindurch. Und hier in 1. Mose 12 ist man plötzlich bei einer Familiengeschichte angelangt. Bei der Familiengeschichte Terachs und seines Sohnes Abraham. Und Gott gibt dem Abraham Zusagen, die irgendwie damit zu tun haben, was vorher geschildert worden ist. Also die Menschen sind in Sünde gefallen, sie rebellieren gegen Gottes Herrschaft, sie haben eigentlich den Tod verdient. Was macht Gott jetzt? Er gibt dem Abraham Zusagen und diese Zusagen laufen, wenn Gott sie vollkommen erfüllt, darauf hinaus, dass eine neue Erde und eine neue Menschheit hergestellt wird. Also das beinhaltet, dass alles, was hier durch die Sünde der Menschen zerstört worden ist, also nicht nur wiederhergestellt wird, sondern es wird sogar noch überboten durch eine neue Schöpfung. So, das wird hier schon, diese Erzählung über die Wiederherstellung einer neuen Welt, einer neuen Schöpfung, die unter Gottes Herrschaft lebt, die beginnt letztlich dann in 1. Mose Kapitel 12 mit den Zusagen, die Gott Abraham gibt. Und dann hat man so grob etwas zur Hand, mit dem man erwarten kann, was im weiteren Verlauf der Erzählung wohl berichtet werden wird. Da geht es dann um die Erfüllung der Zusagen, die Gott Abraham gegeben hat. Dann wird entweder berichtet, ja, die Zusagen haben sich teilweise erfüllt, sie erfüllen sich, oder es wird berichtet, dass sie bedroht erscheinen. Und es wird dann berichtet, was Gott tut, um Unheil abzuwenden von Abraham und seinen Nachkommen. So, das erste Buch Mose wenn man das einteilen wollte, nun, es hat natürlich erst einmal diese Einleitung. Diese Einleitung gilt aber nicht nur für das erste Buch Mose, sondern für alle fünf Bücher Mose. Woraus das schreibe ich nochmal kurz an, 1. Mose 1 bis 11. So, was sich dann anschließt, sind drei Familiengeschichten im Wesentlichen. Also es fängt an in Kapitel 11, Vers 27. Das ist die Geschlechterfolge Terachs. Gemeint ist so viel wie, das ist jetzt die Familiengeschichte von Terach und seinen Nachkommen. Also, 1. Mose 11, Vers 27, und das geht dann bis Kapitel 25, Vers 11. Familiengeschichte Terachs. Und bei diesen Überschriften ist es immer so, in der Familiengeschichte geht es dann nicht um Terach, sondern Terach ist der Vater von der Hauptperson, um die es dann geht. Also ist die Familiengeschichte Terachs eigentlich die Geschichte Gottes mit Abraham. Deswegen kann man diesen Abschnitt auch als die Abrahamsgeschichte bezeichnen. Also Abrahamsgeschichte heißt dann so viel wie Gottes Geschichte mit Abraham. Die zweite Familiengeschichte geht dann von 1. Mose 25, Vers 19 bis, jetzt muss ich auch nochmal gucken, bis Kapitel 35, Vers 29. Mit Vers 19, Kapitel 25, Vers 19 bis Kapitel 35, Vers 29. Das ist die sogenannte Familiengeschichte. Das ist die Familiengeschichte Isaaks. Und auch hier geht es weniger um Isaak, sondern um einen seiner Söhne im Wesentlichen, nämlich Jakob. Das ist die Jakobsgeschichte. Vielleicht fällt jemandem hier schon was auf. Also beim Übergang von der ersten zur zweiten Familiengeschichte, was fällt da auf? Bitte? Also keine Familiengeschichte Abrahams.
Ja, ne?
Ja. Ja, es fehlt irgendwie eine Geschichte, oder was heißt sie fehlt, jedenfalls wird sie nicht berichtet, wo Isaak die Hauptperson ist. Also wir haben in der ersten Familiengeschichte Abraham als Hauptperson, den Vater von Isaak. Und in der zweiten Familiengeschichte haben wir Jakob als Hauptperson, das ist der Sohn von Isaak. Und Isaak so, der ist da irgendwie dazwischen, wird da fast aufgerieben. Das ist wahrscheinlich als Wink mit dem Zaunpfahl zu werten. Der Isaak ist schon einer der Glaubensväter, aber im Vergleich zu Abraham und Jakob ist sein Vorbild ziemlich schwach. Und das ist der Grund, warum es von ihm keine eigene Geschichte gibt, wo er im Mittelpunkt steht, wo er die menschliche Hauptperson ist. Das bewahrheitet sich insofern in der Jakobsgeschichte, als der Isaak eigentlich weniger mit Jakob verbunden fühlt als mit Esau. Isaaks Lieblingssohn ist der Esau. Deswegen kriegt er keine eigene Geschichte. Erste Mose 25, also in der ersten Bibelarbeit beschäftigen wir uns mit den Versen 19 bis 34. Da werden wir in die Jakobsgeschichte eingeführt. Das ist die Familiengeschichte Isaaks, Abrahams Sohn. Abraham zeugte Isaak. Als Isaak 40 Jahre alt war, nahm er Rebekka zur Frau. Sie war die Tochter Betuels, des Aramäers aus Padan Aram, eine Schwester des Aramäers Laban. Dann weiter Vers 21 bis 23. Die Frau Isaaks bekam keine Kinder. Darum betete er für sie zum Herrn, Der Herr erhörte seine Bitte, sodass Rebekka, seine Frau, schwanger wurde. Die Kinder in ihrem Leib schlugen aufeinander ein. Deshalb klagte sie: Wenn es so steht, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Der Herr gab ihr folgende Antwort: Zwei Nationen sind in deinem Leib, schon in deinem Schoß trennen sich zwei Völker. Ein Volk wird sich das andere unterwerfen. Der ältere Bruder wird dem Jüngeren als Sklave dienen. Ja, hier werden wir schon so mit in die Hauptkennzeichen der Jakobsgeschichte eingeführt. Das, was die Jakobsgeschichte vorantreibt, ist Streit und Kampf. Also es geht von einem Streit und Kampf in den nächsten. Also Jakob und Esau streiten sich schon im Mutterleib. Später streiten sich Isaak und Rebekka, wer den Segen bekommt. Rebekka überlegt sich eine List, wie sie ihren Mann betrügen kann. Esau will Jakob umbringen, nachdem er von ihm zweimal betrogen worden ist. Und dann muss Jakob fliehen. Dann hat Jakob zwei Frauen, die streiten sich auch miteinander, Lea und Rahel. Es geht weiter mit dem Streit. Dann streitet sich Jakob mit Laban. Und schlussendlich streitet und kämpft Jakob mit Gott. Also ein Kampf jagt den anderen. Und es bewahrheitet sich hier, dass das, was hier vorausgesagt wird, also dass da Zwillinge zur Welt kommen, und die sind, also irgendwie sind sie natürlich geeint in ihrem Mutterleib, aber Gott spricht darüber die Zukunft aus und sagt, das sind zwar Zwillinge, aber von da aus geht ein mächtiger Streit. Die fangen da schon an, und dieser Streit geht über Jahrhunderte. Gehen wir mal ein bisschen in ein paar Details. Die Frau Isaaks bekam keine Kinder. Das ist bei Rebekka nicht das erste Mal. Das war schon bei der Frau von Abraham so, bei Sarah. Und wie schon in der Abrahamsgeschichte ist dies ein Hinweis darauf, dass Gott die Erfüllung seiner Zusage allein von seiner Allmacht abhängig macht. Dass sich die Zusage Gottes erfüllt, nämlich dass Abraham Nachkommen haben wird. Dass sich diese Zusage erfüllt, steht nicht im Ermessen des Menschen. Gott nimmt den Menschen mit rein in die Erfüllung dieser Zusage, aber der Mensch selbst erfüllt sie nicht. Und Hinweise darauf, dass das so ist, gibt Gott eben mit der Unfruchtbarkeit der wichtigsten Frauen, nämlich derjenigen Frauen, die eigentlich die Nachkommen zur Welt bringen sollen, die dann die Zusage erben. Ja, und dann dieser Hinweis, Vers 22. Die Kinder in ihrem Leib schlugen aufeinander ein. Ich lese mal nach der revidierten Elberfelder, Vers 22. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da kommt nicht so ganz zum Ausdruck. Also es ist wirklich ein ziemlich drastisches Verb. Also mit Stoßen ist hier gemeint, es wird auch in anderen Zusammenhängen gebraucht, wenn jemand einem anderen einen Todesstoß gibt. Also es ist irgendwie, geht das da schon richtig zur Sache. Also man kann sich das kaum vorstellen. Ne? Also die, ich sag mal, die Symptome nimmt Rebekka wahrscheinlich wahr, als sie eben hochschwanger ist und die beiden, naja. Und das scheint für Rebekka auch so schlimm zu sein, also auch körperlich so schlimm zu sein, dass sie sagt, wenn es so steht, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Also vorher hat sie das herbeigesehnt, dass sie endlich schwanger wird. Ne? Und dann ist sie schwanger und dann wünscht sie sich wieder den Tag zurück, wo sie unfruchtbar war. So schlimm ist das für sie. Sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Wo sie jetzt hingegangen ist, wird nicht deutlich. Möglicherweise hat sie einen Altar aufgesucht, den ihr Schwiegervater Abraham für Gott erbaut hat. Davon wird vorher berichtet, dass Abraham für Gott Altäre aufgebaut hat, vor allem einen bei Bethel. Ja, und dann bekommt sie auch Antwort. Der Herr gab ihr folgende Antwort: Zwei Nationen sind in deinem Leib. Und so weiter. Und dieser Ausspruch Gottes zeigt, dass die Geschichte mit Jakob und Esau, dass Gott die nicht nur vorher weiß, sondern vorherbestimmt hat. Ne, also das, was zwei Nationen sind in deinem Leib, schon in deinem Schoß trennen sich zwei Völker. Ein Volk wird sich das andere unterwerfen. Der ältere Bruder wird dem Jüngeren als Sklave dienen. Und dieser letzte Satz, den kann man auch übersetzen, der ältere Bruder soll dem Jüngeren als Sklave dienen. Das heißt, es ist Gottes Wille, dass Esau dem Jakob untergeordnet wird. Ja, es scheint ungerecht, dass Gott sich gegenüber Esau so verhält. Und nicht umsonst nimmt Paulus diese Ankündigung Gottes als Beispiel für die bedingungslose Vorherbestimmung durch Gott. Also Paulus kommt im Römerbrief Kapitel 9 auf diese Begebenheit zu sprechen und er sagt dann, Römer 9, Verse 10 bis 14, nicht nur Sarah hatte eine solche Zusage empfangen, sondern auch an Rebekka erging eine Zusage. Bei ihr war es ja so, dass sie durch einen Geschlechtsakt mit Isaak, unserem Vorfahren, Kinder empfing. Die Kinder waren noch nicht geboren und hatten weder Gutes noch Böses getan. Es sollte aber der ewige Plan Gottes zur Ausführung kommen, indem er sich durch eine Auswahl von Menschen verwirklicht. Es sollte der Grundsatz bestehen bleiben, dass die Erfüllung der Zusage Gottes unabhängig ist vom Menschen und sich allein dadurch verwirklicht, dass Gott zum Glauben beruft. Diesem Grundsatz gemäß sagte Gott zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Dementsprechend sagt Gott in der Schrift, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also Jakob habe ich geliebt, heißt so viel. Jakob habe ich mir ausgesucht und Esau habe ich verworfen. Das ist damit gemeint. Ja, das ist hier ein Hinweis auf die Freiheit Gottes, dass er dass er sich bei uns Menschen keinen Rat einholt, wie er seine Heilsgeschichte schreibt, sondern er selber hat schon einen Plan, wie er seine Heilsgeschichte schreibt und wenn Gott mit uns Menschen Heilsgeschichte schreibt, dann hat er eben nur Sünder zur Verfügung. Es ist nicht so, dass er auf der einen Seite schon die Gerechten hat, mit denen er seine Heilsgeschichte schreibt, und dann sind da die Ungerechten, die dann verworfen werden. wenn es allein nach Gerechtigkeit ginge, also wenn sowohl Esau als auch Jakob nach ihren Taten bewertet würden von Gott, würde er sie beide verwerfen. Wenn Gott Menschen, alle Menschen, auf der Grundlage ihrer Taten bewerten würde, würde niemand gerettet. Sie würden alle gerechterweise ihre Strafe bekommen. Und deswegen ist das eigentlich das Erstaunliche, dass Gott den Jakob nicht verwirft, sondern sich ihm in erwählender Liebe zuwendet. Es gibt dafür keinen Grund, warum Gott Jakob Esau vorzieht. Also nur den Grund, dass Gott das in seiner Freiheit so beschlossen hat. Ne? Also Esau und Jakob sind eigentlich beide gleich böse. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Also das ist der Einstieg in die Jakobsgeschichte. Ne? Ja, der Grundsatz, könnt ihr auch nachlesen, der hier verwirklicht wird. Gott erfüllt seine Zusage gemäß dem Grundsatz der Erwählung, wonach nicht menschliche Vorzüge, sondern Gottes Gnade verherrlicht wird. Ne? Jakob und Esau haben beide noch nichts getan, wofür sie vor Gottes Gericht angeklagt werden könnten. Und schon bevor sie irgendwas getan haben, hat Gott beschlossen, dass er sich dem einen in Liebe zuwendet und dem anderen nicht. Der zweite Punkt. Hier geht es jetzt um die Verantwortung der Menschen. Wem die Zusage Gottes gleichgültig ist, der erlebt nicht ihre Erfüllung. Ach, die Verse 24 bis 26 hatte ich noch gar nicht. Ich lese erst einmal die Verse 24 bis 26. Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebekka tatsächlich Zwillinge zur Welt. Der erste, der herauskam, war über und über mit rötlichen Haaren bedeckt. Daher gaben sie ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt mit seiner Hand die Ferse von Esau fest. Darum gaben sie ihm den Namen Jakob. Isaak war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Ja, dass der Jakob die Ferse von Esau festhält, ist auch Ausdruck ihres Streites. Es ist irgendwie, als wenn die noch unmittelbar vor der Geburt darum gerungen haben, wer jetzt als Erster zur Welt kommt. Und es ist irgendwie so, als wenn Jakob, als dann der Esau tatsächlich als Erster rauskam, doch nicht klein beigeben wollte und zumindest dadurch anzeigen wollte, dass er ihm die Ferse noch festhält, anzeigen wollte, also eigentlich bin ich der Erstgeborene. Vielleicht hier noch bemerkenswert ist tatsächlich, also, dass der Isaak 60 Jahre alt war, als die beiden geboren worden sind. Das muss man auch, also ich werde manches Kritische über Isaak sagen, aber das muss man ihm zugute halten. Also er hat 20, also mit 40 Jahren heiratete er die Rebekka und erst nach 20 Jahren kriegen sie dann die beiden Kinder. Und Isaak hat 20 Jahre treu dafür gebetet, dass Gott seine Frau fruchtbar machen möge. Also er ist hier eindeutig ein Vorbild im Glauben. Ja, jetzt der Name Jakob. Jakob. Also im Hebräischen gibt es zum einen eine Anspielung auf das Wort für Verse. Jetzt nur nicht mit V, ne? Und dann hat der Name Jakob noch eine Anspielung auf zwei hebräische Zeitwörter. Das eine bedeutet so viel wie betrügen. Und das andere bedeutet so viel wie helfen. Also im Hebräischen ist das purer Zufall, dass es so ist. Sind drei identische Konsonanten und es ist nur durch die veränderte Aussprache mit Vokalen, dass einmal die Bedeutung betrügen ist und das andere Mal die Bedeutung helfen. Aber das wird hier für die Geschichte fruchtbar gemacht. Der Name Jakob schattet zum einen vor, dass er ein Betrüger sein wird. Jakob ist ein Betrüger, ein böswilliger Betrüger. Das ist das eine, aber er erfährt Gottes Schutz. Der Name Jakob ist wahrscheinlich eine Kurzform für Jakob El. Und El ist das hebräische Wort für Gott. Also Gott, der schützt, der hilft. Oder bezogen auf Jakob, der Gott, der mich schützt, der Gott, unter dessen Schutz ich stehe. Naja, und das ist das zweite Hauptkennzeichen, kann man sagen, für die Jakobsgeschichte. Das erste Kennzeichen war, die Geschichte wird durch Streitigkeiten und Kämpfe vorangetrieben. Und in all diesen Streitigkeiten und Kämpfen, die für Jakob immer unübersichtlicher werden und wo er nicht weiß, wo ihn das letztlich noch hintreiben wird, gerade da erlebt er den Schutz Gottes. Das Thema der schützenden Gegenwart Gottes ist in der Jakobsgeschichte noch ausgeprägter als in der Abrahamsgeschichte. Ja, jetzt zum zweiten Punkt. Wem die Zusage Gottes gleichgültig ist, der erlebt nicht ihre Erfüllung. Vers 27. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, der am liebsten in der freien Steppe umherstreifte. Jakob hingegen wurde ein feiner, zivilisierter Mann, der bei den Zelten blieb. Isaak hatte Esau lieber, weil er gerne Wild aß. Rebekka aber hatte Jakob lieber. Die Hauptsünde von Isaak ist Fresssucht, Völlerei. Tja, kann man so sagen. Also ne, der liebt, der hat Esau deswegen lieber als Jakob, weil Esau ihm immer wieder einen Leckerbissen bringt. Also offensichtlich hat Isaak eine Vorliebe für Wildbret. Und Esau bringt ihm das Fleisch. Immer wieder. Und Isaak stopft sich damit voll. Tja. Ja, manchmal sind Sünden einfach so grob. Auf das Leibliche, ne, bezogen. Vers 29, als Esau einmal erschöpft nach Hause kam, hatte Jakob gerade ein Essen zubereitet. »Lass mich doch schnell etwas von dem roten Zeug da, dem roten, verschlingen«, rief Esau. »Ich bin völlig erschöpft.« Daher bekam Esau den Beinamen Edom. Jakob sagte, »Nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst.« Dass der Esau erschöpft nach Hause kommt, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er erfolglos von einer Jagd zurückkehrt. Also war längere Zeit in der Steppe unterwegs und hat nichts gefunden. So, und dann kehrt er bei seinem Bruder Jakob ein. Naja, zu der Zeit ist zwischen den beiden, also man kann sagen, also die können noch miteinander. Also irgendwie haben die beiden es gelernt, so miteinander sich zu arrangieren. Jedenfalls der Esau ist davon überzeugt, der Jakob, der wird mich gastfreundlich bei sich aufnehmen und er wird mir eine schöne Mahlzeit bereiten. Jakob nutzt die Situation dann aber böswillig aus. Er rechnet damit, dass Esau, um seinen Heißhunger stillen zu können, einen Preis zahlen wird. Und dann ist hier in diesem Zusammenhang von dem Erstgeburtsrecht die Rede. Also das Erstgeburtsrecht, das ist das Recht des erstgeborenen Sohnes. Erstens auf zwei Anteile des Besitzes. Also er kriegt doppelt so viel wie seine Brüder. Das heißt, bei zwei Brüdern kriegt der Erstgeborene zwei Drittel. Ne? Und also das ist hier der Streit. Wer kriegt die zwei Drittel? Und wer kriegt das eine Drittel? Das ist bei zwei Brüdern. Bei drei Brüdern, wie wäre die Einteilung da? Nach Erstgeburtsrecht bei drei Brüdern? Bitte? Genau. Hälfte und zwei Viertel. Und so geht das immer weiter. Also je mehr Brüder das werden, naja, umso weniger fällt das Erstgeburtsrecht dann ins Gewicht. Aber bei zwei Brüdern spielt es noch eine große Rolle, wer das Erstgeburtsrecht kriegt. Also ich kürze das mal ab. Also zwei Anteile. Was dann noch dazu gehört, ist, er wird der Chef des Familienclans. Das heißt, die Familie, die dann, oder die einzelnen Söhne mit ihren Familien, die dann als Clan zusammen sind, bei diesem Clan hat derjenige, der das Erstgeburtsrecht, das Recht, den Clan anzuführen. Führerschaft. Und jetzt kommt aber bei dem Erstgeburtsrecht, wo es um die Nachkommen von Abraham geht, noch hinzu die Zusage. Zu erben. Weil hier geht's nur hopp oder top. Der Erstgeborene führt die Zusage weiter. Und da, die wird da nicht aufgeteilt, so, ne, also nach zwei Anteilen oder so, sondern wenn Jakob das Erstgeburtsrecht kriegt, dann hat er eigentlich das Recht, als der Nachkomme Abrahams und Isaaks zu gelten, der die Zusage weiterführt, die seine Vorfahren von Gott bekommen haben. Ja, man kann im Blick, also man lernt hier schon bei Esau und Jakob im Vergleich, beide sind böse, aber Jakob ist schlauer. Esau ist aus grobem Holz geschnitzt. Der merkt gar nicht, dass der Jakob ihn da an der Nase herumführen will. Vers 32. Esau antwortete: Ich sterbe vor Hunger. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Schwöre es mir zuvor, sagte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochter Linsen und ein Stück Brot. Esau aß und trank, dann stand er auf und ging weg. Das Erstgeburtsrecht war ihm ganz gleichgültig. Also Esau zeigt sich hier als jemand, der im Grunde genommen die Zusagen, die Gott seinem Großvater Abraham und seinem Vater Isaac gegeben hat, verachtet. Es ist ihm wichtiger, jetzt für den Moment, wo er Heißhunger hat, diesen Hunger stillen zu können. Das ist ihm wichtiger. Also er bereut es dann später noch. Aber jetzt für den Moment ist ihm das wichtiger. Und er kann nicht abschätzen, dass bestimmte Handlungen weitreichende Folgen haben. Das kriegt er nicht in seinen Schädel. Er ist böse und dumm. Ja, was hier jetzt auch wieder in den Blick kommt, ist, also Esau ist dafür, dass er das Erstgeburtsrecht verachtet hat, voll verantwortlich. Das ist eine Bosheit von Esau. So mit dem Erstgeburtsrecht und vor allem mit den Zusagen Gottes umzugehen. Und er wird dafür zu Recht von Gott verworfen. Jetzt könnte man sagen, aber dazu hatte ihn Gott doch von Anfang an bestimmt, dass Esau sich ja nicht so verhält wie jemand, der gefallen hat an den Zusagen. Weil wenn er den Zusagen glauben würde, dann würde er ja die Zusagen empfangen. Ich erinnere hier wieder an die grundlegende Spannung. Also dass auf der einen Seite Gott frei ist und souverän, auch darin, wie er seine Zusagen verwirklicht. Auf der anderen Seite ist der Mensch verantwortlich, wie er sich zu diesen Zusagen verhält. Er empfängt durch Glauben, durch Vertrauen auf die Zusagen, das, was sie besagen. Und wenn er den Zusagen nicht glaubt, wird er zu Recht von Gott verworfen. Ja, diese Grundspannung, die wird spätestens schon bei Abraham eingeführt. Sie zieht sich jetzt fort und sie ist eigentlich für die gesamte biblische Erzählung der Heilsgeschichte die Grundlage, um die Geschichte zu verstehen. Gibt es hierzu noch Fragen oder Anmerkungen? Vielleicht noch, also das Erstgeburtsrecht wurde häufig in übertragener Weise verstanden. Also, es war damals durchaus üblich, einem anderen Sohn das Erstgeburtsrecht zu verleihen. Also wenn ein Vater zum Beispiel gesehen hat, dass sein erstgeborener Sohn dem Familienclan kaum Ehre brachte, weil er grobes Fehlverhalten hatte, dann konnte der Vater das Erstgeburtsrecht dem jüngeren Sohn übergeben. Und das ist auch häufig geschehen. Das heißt, Erstgeburtsrecht ist nicht es ist nicht untrennbar mit der leiblichen, also damit verbunden, dass jemand leiblich Erstgeborener ist. Also der Isaak wusste, dass er die Freiheit hat, Esau, wenn der sich nicht würdig verhält, seines Erstgeburtsrechts zu entledigen. Diese Freiheit oder diese Verpflichtung, kann man sagen, hatte Isaak und er kannte davon. Das taucht dann im weiteren Verlauf der Erzählung häufiger auf, dass der Jüngere das Erstgeburtsrecht bekommt. Also es ist später dann bei den Söhnen von Jakob, da sind es Josef und Juda, die, ich sag mal, das Recht des Erstgeborenen bekommen. Fällt jemandem noch ein bekanntes Beispiel ein im Alten Testament? Wonach, wo der Erstgeborene nicht der leiblich Erstgeborene ist? Ja, genau. Manasse und Ephraim. Ephraim dann an erste Stelle gesetzt. Bei David, ne? Der ist der Achte. Ist der achte Sohn und wird König. Später Salomo, also der jüngste Sohn von David, wird Thronfolger. Also dieses Prinzip finden wir häufiger wieder. Ja, Kapitel 26 werde ich überspringen. Das ist das Kapitel, wo der Isaak am besten wegkommt. Also man kann sagen, wenn es ein Kapitel gibt, wo Isaak die Hauptperson ist und wo er wirklich als Vorbild oder nur als Vorbild dasteht, das ist Kapitel 26. Und das will ich dem Isaak auch nicht madig machen. Dass ich jetzt Kapitel 26 nicht ausführlich berücksichtige, liegt einfach an der Stellung, die dieses Kapitel innerhalb der Jakobsgeschichte hat. Der Hauptgrund, warum das berichtet wird in Kapitel 26, nämlich dass Isaak von Gott gesegnet wird und dass er in Frieden im Land Kanaan leben kann. Das wird vor allem deshalb berichtet, weil ja es gibt tatsächlich etwas, worum es zu streiten lohnt, wenn man so will. Also Gott segnet Isaak reich und in dem Streit zwischen Esau und Jakob, da geht es wirklich um vieles. Das wird durch Kapitel 26 deutlich gemacht. So, und dann darauf folgt dann die nächstgrößere Erzähleinheit, nämlich von Kapitel 26, Vers 34 bis Kapitel 28, Vers 9. Ich lese mal die ersten paar Verse von 26, Vers 34 an. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er Judith, die Tochter des Hethiters Beeri, und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon, zu Frauen. Darüber waren Isaak und Rebekka sehr bekümmert. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Da rief er seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, »Mein Sohn, hier bin ich«, antwortete Esau. Ja, eingeleitet wird diese Geschichte mit dem Hinweis, dass Esau sich ortsansässige Frauen, also dass er ortsansässige Frauen heiratet. Kanaanäerinnen oder Hethiterinnen. Und das ist nicht gut. Das ist ein Hinweis darauf, dass es Esau auch mit der alleinigen Verehrung Gottes nicht so genau nimmt. Also er ist bereit, hier Kompromisse zu machen. Ist es überhaupt angeschaltet? Ist angeschaltet, ne? Gott. Ja, der Isaak, Vers 35, ne? Er ist auf der einen Seite ist er bekümmert. Hier scheint etwas durch. Also Isaak weiß um die Bedeutung der Zusage, dass sie sich nicht damit verträgt, gemeinsame Sache mit Götzendienern zu machen. Und dennoch hindert ihn das nicht daran, eben diesen Esau, der seinen geistigen Zustand offenbart hat, in der Heirat mit kananäischen Frauen, dass Isaak eben genau diesen Esau zu sich ruft, um ihn zu segnen. Da wird der Hinweis gemacht, Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Und er konnte nicht mehr sehen, das bezeichnet auf der einen Seite einen körperlichen Zustand, also er ist im Alter blind geworden. Es ist aber auch eine bildliche Beschreibung Isaaks. Er ist geistlich blind. Und das wird eben dadurch deutlich, dass er Esau segnen will, von dem er weiß, er glaubt der Zusage nicht. Isaak vermag hier nicht zu sehen, welches Verhalten beim Übergang der Zusage auf die nächste Generation richtig ist. So, man kann sagen, insofern ist Isaak in der dann folgenden Begebenheit der Hauptschuldige. Isaak ist der Hauptschuldige an dem, was dann folgt. Er ist der Familienvater, er ist immer noch der Anführer des Clans. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zusage auf den Richtigen übergeht. Obschon Isaak ein Mann des Glaubens ist, wollen wir ihm nicht absprechen, hat er sich im Laufe seines Lebens doch der Lust an guten Speisen hingegeben. Und seine Sünde führt zur Katastrophe, wo es darum geht, den Segen jetzt weiterzugeben. Ja, besonders eindrücklich in Vers 1, Kapitel 27, Vers 1, Isaak spricht seinen Sohn Esau mit den Worten an, mein Sohn. Und darauf Esau, hier bin ich. Die beiden werden hier als Einheit dargestellt. Und zwar als Einheit, die sich im Unglauben vereint. Esau will den Segen Gottes ohne Glauben und auch Isaak will den Segen Gottes ohne Glauben weitergeben. Es wird dann weiter berichtet von Vers 2. Isaak sagte, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb nimm dein Jagdgerät, Pfeil und Bogen, geh hinaus in die Steppe und jage ein Stück Wild. Bereite mir ein leckeres Mahl, wie ich es liebe, und bring es mir zum Essen. Dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe. Isaak will Esau aus dem Grund segnen, weil der ihm viele leckere Speisen bereitet hat. Das wird hier als Grund genannt. Tja. Isaak ist möglicherweise zu der Zeit schwer erkrankt. Er ist 100 Jahre zu der Zeit. Also Esau ist 40 Jahre alt, Isaak war 60, als Jakob und Esau geboren sind, 60 plus 40 sind 100. 100, also Jahre alt ist Isaak, der lebt danach noch 80 Jahre. Also er hat sich da ein bisschen verschätzt. Aber wie gesagt, Isaak sieht zu dem Zeitpunkt schon die Zeit gekommen, sicherheitshalber schon mal den Segen weiterzugeben. Ja, das Verhältnis des Segens zum Erstgeburtsrecht ist nicht ganz deutlich. Also für Esau sind Erstgeburtsrecht und Segen offensichtlich zwei getrennte Dinge. Also Esau hat ja sein Erstgeburtsrecht verkauft an Jakob. Denkt aber, dass das bei der Frage, wer jetzt den Segen erbt, also keinerlei Bedeutung hat. Esau deutet beide Dinge, das Erstgeburtsrecht und den Segen, ja, wie ich mal sagen, im materialistischen Sinn, also im dinglichen Sinn. Der Segen dient ihm dazu, ohne Glauben diejenigen Dinge zu empfangen, die ihm ein glückliches Leben hier auf der Erde ermöglichen. Viel Besitz vor allen Dingen. Und das ist ja auch mit inbegriffen, tatsächlich, in den Zusagen Gottes an Abraham, dass sie reich werden und bekannt. Der Fehler, den Esau macht und mit ihm Isaak auch, sie legen auf diese dinglichen Dinge, die Gott zugesagt hat, das Hauptgewicht. Und dabei sind sie eher Zeichen für etwas Höheres. Esau und Isaak begehen eigentlich die klassische Sünde, dass sie die Gabe über den Geber stellen. Ja, Esau denkt, dass er diese dinglichen Zusagen aus der Verbindung mit Gott lösen kann. In Wirklichkeit aber sind das Erstgeburtsrecht und der Segen eng miteinander verknüpft. Der Segen, da geht es ja darum, dass die Zusage weitergegeben wird. Und in dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, geht es vor allen Dingen um die Beziehung zwischen Gott und den Nachkommen Abrahams. Und das hat Esau nicht begriffen. Und Isaak schlingert hier auch, dass das eigentlich im Zentrum steht, in der Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten. Dass sie miteinander durch einen Bund vereint sind, in dem Gott ihr Gott ist und sie sich als Volk dieses Gottes erweisen. Als Ausdruck dieser Beziehung gibt Gott dann auch irdischen Segen, aber das ist zweitrangig. Ja, in diesen ersten Versen können wir sehen, ein Vater will, achso, übrigens das Thema dieses ganzen Abschnitts kann man so beschreiben, Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen, trotz all ihrer Bosheit. Und der erste Punkt war hier, ein Vater will seinen Sohn segnen und richtet sich dabei nach seinem Bauch. Der zweite Punkt, eine Ehefrau will den Segen für ihren Sohn und nutzt das Gebrechen ihres Mannes schamlos aus. Kapitel 27 von Vers 5. Rebekka hatte das Gespräch zwischen Isaak und seinem Sohn Esau mit angehört. Als Esau zur Jagd in die Steppe gegangen war, um ein Wild herbeizuschaffen, sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, hol mir ein Wild und bereite mir ein leckeres Mahl zum Essen, dann will ich dich in der Gegenwart des Herrn segnen, bevor ich sterbe. Nun hör genau zu, mein Sohn, was ich dir auftrage. Geh zur Herde und hole mir zwei schöne Ziegenböckchen. Ich werde daraus ein leckeres Gericht bereiten, wie dein Vater es liebt. Das bringst du deinem Vater zum Essen, damit er dich vor seinem Tod segnet. Tja, was jetzt im Folgenden berichtet wird, ist ganz vergleichbar mit der ersten Begebenheit. Also in der ersten Begebenheit, da betrügt Jakob seinen Bruder Esau mit einer Mahlzeit. Und da ist es noch, naja, also Jakob rechnete einfach mit der Dummheit seines Bruders Esau, der einfach nicht über den nächsten Tag hinausgucken kann, der einfach nur seine elementaren Bedürfnisse hier und jetzt gestillt haben will. Und dann sagt er, Jakob, hier, ich mach dir ein Essen, aber ich will dein Erstgeburtsrecht. Jetzt mit Isaak läuft es ähnlich ab. Nur ist Isaak eben nicht ganz so grobschlächtig wie Esau. Bei ihm geht es um eine List. hier muss seine Ehefrau eine List anwenden, damit Isaak nicht Esau segnet, sondern Jakob. Ja, was hier zum Ausdruck kommt, ist auch die Ehe zwischen Isaak und Rebekka scheint ziemlich zerrüttet zu sein. Also in den wesentlichen Entscheidungen ziehen die nicht an einem Strang. Ne? Rebekka hört heimlich mit, wie Isaak Esau segnen will. Und übrigens, dass Isaak den Esau auf diese Weise segnen will, ist auch heimlich Tuerei. Ne? Eigentlich wäre das ein Anlass für eine Familienfeier, wo alle eingeladen werden und wo dann öffentlich bekundet wird, hier Esau, das ist mein Nachfolger. Ne? Isaak scheint zu wissen, dass er da mit Rebekka nicht weiterkommt, dass sie dagegen ist und versucht es heimlich. Rebekka sagt sich, das, was du kannst, kann ich noch besser. Nämlich heimlich mit Hinterlist Dinge einfädeln. Ne, also ein Stück weit, Rebekka verhält sich zu Isaak wie vorher Jakob zu Esau. Isaak und Rebekka sind beides nicht die großen Vorbilder. Und Rebekka ist schlauer wie Isaak. Ja, das ist das Kennzeichen hier. Eigentlich, also von Kapitel 26, Vers 34 bis zum Ende, Kapitel 28, Vers 9 oder bis zum Ende von Kapitel 27. Isaak und Rebekka reden nicht miteinander. Isaak redet mit Esau, mit seinem Lieblingssohn. Rebekka redet mit ihrem Lieblingssohn, dem Jakob. Ne, und beide sind eigentlich ganz voneinander getrennt. Eine zerrüttete Familie. Ja, was eben daran so schamlos ist bei der Rebekka, sie nutzt eben ein Gebrechen ihres Mannes aus, nämlich dass er blind ist. Ist eigentlich auch ein Hohn gegenüber dem, was in 1. Mose 2 von der Ehefrau gesagt wird, dass sie eine Gehilfin ihres Mannes ist. Das heißt, wenn sie sieht, er hat Gebrechen, ja, dann nutzt sie das nicht schamlos aus, um ihm zu schaden. Also Rebekka ist dazu bereit. Gut, man könnte fragen, ja, was hätte Rebekka denn sonst tun sollen, um die Zusage zu retten? Ja, sie hätte zu Isaak hingehen sollen. Ein offenes Gespräch suchen sollen. Weil in der Sache wusste sie Gott auf ihrer Seite. Sie wusste, also das ist von Gott bestimmt worden, dass Jakob die Zusage kriegt, nicht Esau. Vers 11. Jakob erwiderte seiner Mutter Rebekka, mein Bruder Esau ist aber behaart und ich habe eine glatte Haut. Vielleicht betastet mich mein Vater. Dann könnte er meinen, ich wollte meinen Spott mit ihm treiben, so würde ich Fluch über mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter entgegnete, der Fluch soll auf mich fallen, mein Sohn. Hör auf mich, geh und hol mir die Böckchen. Jakob ging hin, holte sie und brachte sie seiner Mutter. Sie bereitete ein leckeres Mahl zu, wie sein Vater es liebte. Darauf holte Rebekka das Festgewand ihres älteren Sohnes Esaus, das sie bei sich aufbewahrte, und zog es ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen legte sie ihm um die Handgelenke und um den glatten Hals. Dann übergab sie das leckere Essen und das Brot, das sie zubereitet hatte, ihrem Sohn Jakob. In Vers 11, da meldet Jakob Bedenken an, jetzt seinen Vater so zu überlisten. Er hat aber keine moralischen Bedenken, sondern er hat einfach nur die Anfrage, ob das wohl klappen kann. Ja, also Jakob ist nicht darüber beunruhigt, dass seine Mutter unmoralisch handeln könnte. Also auch Jakob macht sich hier mitschuldig an dem Ganzen. Jakob macht sich schuldig an dem Betrug gegenüber Isaak. Ja, bemerkenswert ist, die Rebekka, die ist von ihrer Sache ganz überzeugt, der Fluch soll auf mich fallen, mein Sohn. Rebekka ist davon überzeugt, dass der Fluch Gottes sie nicht treffen wird und sie behält damit Recht, aber ihr Verhalten erfährt im weiteren Verlauf der Geschichte dadurch Kritik, dass Rebekka nach dieser Begebenheit nicht mehr, also dass von ihr nichts weiter mehr berichtet wird. Es wird nicht mehr berichtet, wo sie begraben wurde. Ist wahrscheinlich auch ein Wink mit dem Zaunfall, ähnlich wie bei Isaak. Rebekka gehört nicht, sie ist eine von den gläubigen Frauen von Erzvätern, aber sie hat nicht das Format einer Sarah oder später einer Lea und einer Rahel. Es wird noch berichtet, dass die Amme von Rebekka, die Deborah, dass die gestorben ist und wo sie begraben wurde. Wie gesagt, von Rebekka wird das nicht berichtet. Ist auch immer ein Hinweis darauf, ob wichtige Personen, wie sie beurteilt werden, wird noch berichtet, wann und wo sie begraben worden sind. Also lediglich in 1. Mose 49, Vers 31, wird so in einem Nebensatz auf ihre Begräbnisstätte hingewiesen. Da geht es aber gar nicht um Rebekka. Und noch bemerkenswert ist Jakob, ne, Vers 15, die Rebekka holt das Festgewand ihres älteren Sohnes Esaus, gibt es Jakob zum Anziehen. Jakob betrügt dann mit diesem Festgewand seines Bruders seinen Vater. Später wird Jakob mit einem Festgewand betrogen. Mit dem Festgewand seines Sohnes Josef. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Es ist das Festgewand von Josef, das die Brüder in Blut tauchen, es ihrem Vater vorlegen, Jakob, und ihn betrügen mit dem Hinweis darauf, Josef sei von einem wilden Tier zerrissen worden, wo er ja in Wirklichkeit verkauft worden war von den Brüdern. Das ist einer der vielen Bezüge in der Erzählung, wo es also kreuz und quer geht. Womit einer dem anderen schadet, das fällt irgendwann auf ihn selber zurück. Der dritte Punkt. Ein Sohn holt sich den Segen, indem er seinen Vater in einem absurden Schauspiel betrügt, von Vers 18 an. Jakob ging zu seinem Vater ins Zelt und sagte, mein Vater. Ja, sagte Isaak, welcher von meinen Söhnen bist du? Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob seinem Vater. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Setz dich auf und iss von meinem Wild, und dann segne mich. Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn? Fragte Isaak. Jakob antwortete, der Herr, dein Gott, ließ es mir über den Weg laufen. Tritt näher, sagte Isaak. Ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist. Jakob trat zu seinem Vater, der betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber die Hände sind Esaus Hände. Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren, wie die seines Bruders Esau. Da segnete er ihn. Aber noch einmal fragte Isaak, bist du wirklich mein Sohn Esau? Jakob antwortete, ja, der bin ich. Dann bring mir das Gericht, sagte Isaak. Ich will von dem Wild meines Sohnes essen und dich dann segnen. Jakob gab ihm das Gericht und sein Vater aß. Dann reichte er ihm Wein und er trank. Vers 20. Der Herr, dein Gott, ließ es mir über den Weg laufen. Hier missbraucht Jakob den Namen Gottes, ne, um eine Lüge zu decken. Ja, Jakob, Isaak hört die Stimme von Jakob. Und das ist auch hier wieder sehr symbolträchtig. Isaak achtet nicht auf das, was er hört. Es ist ein Bild für seinen geistigen Zustand. Er achtet auch nicht darauf, er hört nicht auf das, was Gott sagt. Es sind die anderen Sinneseindrücke, die dann bei ihm den Ausschlag geben. Es ist nicht das Hören, sondern Tasten, Essen, Trinken, Riechen geben für Isaak den Ausschlag, seine Entscheidung zu treffen. Vers 26. Darauf sagte Isaak, komm her, mein Sohn, und küsse mich. Isaak roch den Duft seiner Kleider. Da segnete er ihn und sprach, ja, mein Sohn duftet wie das Feld, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und den Regen der Erde, Korn und Wein in Fülle. Nationen sollen dir dienen und Völker sich vor dir verneigen. Du wirst der Herrscher deiner Verwandten sein. Die Söhne deiner Mutter müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, sei verflucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Dieses Vers 26, komm her, mein Sohn, und küsse mich, dieser Kuss des Vaters ist entweder schon Teil der Segenshandlung oder aber Isaak will ein letztes Mal riechen, ob er es hier wirklich mit Esau und nicht mit Jakob zu tun hat. Und wenn das Letztere hier der Fall ist, dass das Isaak nochmal prüfen will, wer das wirklich ist, ja, dann besiegelt Jakob hier mit einer Geste des Vertrauens seinen Betrug. Das spricht auch nochmal sehr gegen Jakob, ne? Also quasi eine letzte Umarmung vor dem Segen zwischen Vater und Sohn. Und in dieser Geste der Nähe betrügt Jakob seinen Vater. Und dann spricht Isaak den Segen Gottes über Jakob aus. Segnen ist in der Bibel und so auch hier keine magische Handlung. Es wird da also keine irgendwie geistliche Substanz vermittelt, automatisch. Jemanden zu segnen bedeutet in der Bibel, dass Gott um seinen Segen gebeten wird. Und zwar in Gegenwart dessen, der gesegnet wird. Das ist Segnen. Es ist nicht nur das Gebet um Segen in Abwesenheit dessen, der gesegnet werden soll, sondern er ist dabei. Der Segen ist für den, der ihn hört und für den er gesprochen wird, eine Ermutigung und ein Aufruf, das im Segen Ausgesprochene im Glauben an Gott zu empfangen. Der Segen wird nicht ohne Glauben empfangen. Und der Spruch, der Segensspruch, ist eine Einladung, dem, was im Segen genannt wird, darauf zu vertrauen und es im Glauben zu empfangen. Und diesen Glauben hat Jakob in dem Moment, wo er von seinem Vater gesegnet wird, noch nicht. Und Gott wird Jakob erst im weiteren Verlauf der Geschichte lehren, was es heißt, auf Gott zu vertrauen und seinen Segen zu erfahren. Wir haben hier in Kapitel 27 noch keinen großen Unterschied, also eigentlich noch keinen Unterschied zwischen Jakob und Esau. Beide denken über den Segen in dinglicher, materialistischer Weise. Beide wollen mit dem Segen für sich selbst hier Vorteil auf der Erde ziehen. Jakob spricht in seinem Segen vom Regen der Erde. Wörtlich ist vom Öl oder vom Fett der Erde die Rede. Und dies ist eine bildliche Redeweise für den Regen, der eine Fülle an Ernteerträgen hervorbringt. Also das, was Isaak, und hier kann man sagen, handelt Isaak im Glauben. Er bringt also alle wesentlichen Inhalte der Zusagen, die Gott Abraham gegeben hat, bringt er hier zur Sprache. Und das ist also erstaunlich. Isaak sagt Jakob gewaltige Dinge zu. Seine Nachkommen sollen die Herrschaft über die Völker der Erde erlangen. Und diese Zusage hatte Gott Abraham auch schon gegeben, in 1. Mose 17 zum Beispiel. 1. Mose 17, Verse 6 und Vers 16. In Vers 28: Du wirst der Herrscher deiner Verwandten sein. Die Söhne deiner Mutter müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Hier sagt Isaak voraus, dass die Nachkommen von Esau sich den Nachkommen von Jakob unterordnen werden. Isaak denkt in dem Moment aber, dass der Segen darauf hinausläuft, dass die Nachkommen von Jakob den Nachkommen von Esau dienen müssen. Ja. Der vierte Punkt: Der Verworfene bleibt wegen seiner Bosheit vom Segen Gottes ausgeschlossen. Es stellt sich jetzt im weiteren Fall auf die Frage, also ist das jetzt, kann Gott das wirklich wollen, dass auf diese Weise der Segen von Isaak auf Jakob übergeht? Kann Gott das akzeptieren? Kann Gott sich da also mit einklicken und sagen, ja, auf diese Weise geht der Segen tatsächlich von Isaak auf Jakob über? Und es ist so. Es ist so. Und das wird eben deutlich, als Esau wiederkommt. Vers 30. Kaum hatte Isaak Jakob gesegnet und war Jakob von seinem Vater Isaak weggegangen, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Auch er bereitete ein leckeres Gericht, brachte es zu seinem Vater und sagte: Mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, dass du mich dann segnest, damit du mich dann segnest. Wer bist denn du? Fragte Isaak. Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener, antwortete Esau. Isaak erschrak und begann heftig zu zittern. Wer war es denn, der ein Wild gejagt und es mir gebracht hat? Fragte Isaak. Ich habe von allem gegessen, bevor du gekommen bist, und habe ihn gesegnet. Gesegnet wird er auch bleiben. Esau schrie laut auf, als er das hörte, voll Schmerz und Bitterkeit. Vater, rief er, segne mich, auch mich. Aber Isaak erwiderte: Dein Bruder ist gekommen und hat dir mit Hinterlist deinen Segen weggenommen. Zu Recht trägt er den Namen Jakob, sagte Esau. Schon zum zweiten Mal hat er mich betrogen. Erst hat er mir mein Erstgeburtsrecht genommen und jetzt hat er mir auch noch meinen Segen weggenommen. Er fragte seinen Vater: Hast du mir keinen Segen aufgehoben? Vers 30, kaum, also dieser, es gibt ja diesen zeitlichen Hinweis, ne? Das ist in der biblischen Erzählkunst immer ein Hinweis. Wenn Dinge haarscharf ineinander greifen, ist im Hintergrund, im Verborgenen Gott am Werk. Also letztlich steht Gott hinter dem Ganzen, was da passiert. Gott bewirkt es, dass Jakob gerade genug Zeit hat, um sich den Segen abzuholen. Ne? Kurz danach kommt Esau und will auch den Segen haben und kann ihn nicht erlangen. Man nennt das göttliche Vorsehung. Gott kann durch sündige Menschen und durch ihr sündiges Treiben seinen Willen zur Durchsetzung bringen. Gott hat sich vorgenommen, Jakob zu segnen, und er benutzt auch solche Mittel. Also er benutzt sich hier Menschen, die eine Sünde an die andere reihen. Gott selbst bleibt dabei frei von jeglicher Schuld. Auch das zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch, dass Gott ständig sündige Menschen benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Dass Jesus von Nazareth am Kreuz hingerichtet wird, sind lauter böse Menschen, die daran beteiligt sind. Und in dem allen ist letztlich Gott selbst am Werk, sodass dann im Neuen Testament gesagt werden kann, dass Gott selbst seinen Sohn hingegeben hat. Und zwar auf diese Weise ans Kreuz. Ja, Isaak wird, Vers 33 bemerkt, Isaak erschrak. Isaak erschrickt, weil er mit einem Mal weiß, dass der Sohn, den er am meisten liebt, keinen Segen erben wird. Das müssen wir bedenken. Isaak liebt den Esau mehr als Jakob. Und er merkt in diesem Moment, ich habe den Sohn gesegnet, den ich eigentlich gar nicht liebe. Und der, den ich liebe, der geht leer aus. Also hier plötzlich, also man kann sagen, hier ist Isaak eine sehr tragische Gestalt. Und dann handelt Isaak tatsächlich wieder aus Glauben, wenn er eben sagt, das kann und werde ich jetzt nicht rückgängig machen. Das heißt, Isaak scheint hier begriffen zu haben, in dem Ganzen, was hier passiert ist, ist Gott am Werke gewesen. Das erkennt ja Isaak an und verweigert Esau den Segen. Unter viel persönlichem Kummer. Vers 37, Isaak antwortete und sagte zu Esau, ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht, alle seine Verwandten müssen ihm dienen. Mit Korn und Wein habe ich ihn reichlich versehen. Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Esau sagte zu seinem Vater, hast du nur den einen Segen, Vater? Segne mich, auch mich. Er begann laut zu weinen. Da sagte sein Vater Isaak zu ihm, weit weg vom Regen der Erde wirst du wohnen. Kein Tau vom Himmel wird dein Land befeuchten. Du musst von deinem Schwert leben und deinem Bruder dienen. Doch eines Tages wirst du dich losreißen und sein Joch von deinen Schultern abwerfen. Ja, also es ist nicht nur so, dass Isaak Esau nicht segnet, sondern ein Stück weit verflucht er ihn sogar. Weil das ist irgendwie mit inbegriffen. Wenn Jakob gesegnet wird, wenn Jakob der Herrscher wird, dann wird Esau zu seinem Sklaven. Isaak sagt hier voraus, dass die Nachkommen von Esau ein Gebiet bewohnen werden, wo es so trocken ist, dass man eigentlich keine Landwirtschaft treiben kann. Also nicht mal Viehherden kann man da groß mit sich führen. Man muss Wild erjagen. Das ist das Gebiet dann später, das Gebiet der Edomiter. Östlich, ne, südöstlich des Toten Meeres, quasi in die arabische Wüste hinein, da hat sich dieses Gebiet erstreckt. Gazastreifen? Nee, der ist am Mittelmeer. Also das ist Richtung Westen, Richtung Südosten, vom Toten Meer aus gesehen, na, da öffnet sich die arabische Wüste. Und dann aber am Ende kommt doch irgendwie noch ein Lichtblick. Doch eines Tages wirst du dich losreißen und sein Joch von deinen Schultern abwerfen. Die Edomiter standen jahrhundertelang unter der Oberherrschaft der Könige von Israel und Juda. Aber in 2. Könige 8 wird dann berichtet, zu der Zeit, als in Juda König Joram regierte, dass die Edomiter sich von der Oberherrschaft Judas befreien konnten. Und darauf wird hier wohl schon angespielt. Nicht, dass Isaak das so im Detail schon vorausgesehen hätte, wann genau das geschehen würde. Aber es hat sich da wohl so erfüllt. So, diese Prophetie Isaaks besagt letztlich zweierlei. Erstens die Zusage, dass Nachkommen Jakobs über Nachkommen Esaus herrschen werden. Diese Zusage geht darüber hinaus, dass eben nur ein Volk ein anderes beherrscht. Also dass ein Volk Israel, ein Volk Edom beherrscht. Diese Zusage, dass Nachkommen Jakobs, die Nachkommen Esaus beherrschen, erfüllt sich letztlich auf einer neuen Erde, wo alle wahren Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs über die ganze Welt herrschen werden. Und das Zweite, was hier deutlich wird, es steht Menschen, die nicht leiblich von Jakob abstammen, es steht ihnen offen, durch Glauben den Segen zu erfahren, den Gott Jakob zugesagt hat. Der fünfte und letzte Punkt. Gott segnet seine Erwählten und sondert sie von den anderen ab. Vers 41. Esau war Jakob feindlich gesinnt, wegen des Segens, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Er sagte sich, mein Vater lebt nicht mehr lange. Da hat er sich übrigens schwer geirrt. Also 80 Jahre lebt er ja noch, ne? Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Rebekka wurde zugetragen, dass ihr älterer Sohn solche Reden führte. Da ließ sie Jakob, den jüngeren Sohn, rufen und sagte zu ihm, dein Bruder Esau will sich an dir rächen und dich umbringen. Darum hör auf mich, mein Sohn, flieh nach Haran zu deinem Bruder Laban. Bleib einige Zeit bei ihm, bis sich der Zorn deines Bruders gelegt hat, bis er dir nicht mehr böse ist und nicht mehr daran denkt, was du ihm angetan hast. Ich werde dir Nachricht schicken, wenn du wieder zurückkehren kannst. Ich will euch doch nicht beide an einem Tag verlieren. Zu Isaak sagte Rebekka, das Leben ist mir verleidet wegen der Hethiterinnen. Wenn auch noch Jakob eine Frau aus dem Land hier nimmt, möchte ich lieber gleich sterben. Ja, also Esau traut sich nicht zu Lebzeiten seines Vaters Isaak, Rache an seinem Bruder Jakob zu nehmen. Also das scheint auch ein Hinweis darauf zu sein, dass Isaak, nachdem er Jakob gesegnet hat, sich auch auf dessen Seite gestellt hat. Also nicht, dass er sich direkt gegen Esau gestellt hat, aber er wird ihm mindestens signalisiert haben, du darfst dich nicht an deinem Bruder Jakob vergreifen. Rebekka ist es, die hier wieder die Gefahr richtig einschätzt. Isaak scheint, obschon er Jakob schützt, er scheint doch nicht genügend Einfluss gegenüber Esau geltend zu machen, dass er jetzt seine Rachegelüste aufgibt. Ja, deswegen ist es wieder Rebekka, die ihrem Sohn Jakob das Leben retten will. Wie gesagt, sie rechnet damit, dass Isaak nicht mobilisiert werden kann, notfalls gegen Esau zu handeln. Also überlegt sie sich, Jakob muss hier weg. Das sagt sie also ihrem Sohn Jakob. Ihrem Mann Isaak sagt sie was anderes. Das Leben ist mir verleidet wegen der Hethiterinne. Wenn auch noch Jakob eine Frau aus dem Land hier nimmt, möchte ich lieber gleich sterben. Hier weiß sie, hat sie ihren Mann Isaak auf ihrer Seite. Hier weiß sie, wenn Isaak das hört, ach Jakob, wenn der auch noch eine von den Hethiterinnen heiratet, das wäre ja schlimm. Jakob muss hier weg. Und so erreicht Rebekka, dass Jakob vor Esau in Sicherheit gebracht wird. Bemerkenswert ist noch, also Rebekka fürchtet, beide Söhne zu verlieren. Also sie fürchtet vor allem den Tod ihres Lieblingssohnes Jakob. Aber sie empfindet auch für ihren Sohn Esau. Und sie rechnet wohl damit, dass, falls Esau Jakob ermordet, dass dann Esau durch das Gesetz der Blutrache auch hingerichtet werden wird. Kapitel 28, Vers 1. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob zu sich, segnete ihn und befahl ihm, nimm dir keine Kanaaniterin zur Frau. Mach dich auf, geh nach Padan Aram zur Familie Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir eine von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter, zur Frau. Möge Gott der Allmächtige dich segnen. Er mache dich fruchtbar und schenke dir so viele Nachkommen, so dass aus dir eine ganze Schar von Völkern hervorgeht. Er lasse auf dich und deine Nachkommen den Segen, den Abraham empfangen hat, übergehen. Sie sollen das Land in Besitz nehmen, in dem du noch als Fremder lebst und das Gott einst dem Abraham gegeben hat. So verabschiedete Isaak den Jakob und dieser ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder von Rebekka, Jakobs und Esaus Mutter. Ne? Da rief Isaak seinen Sohn Jakob zu sich, segnete ihn und befahl ihm und so weiter. Ich hatte das vorhin kurz erwähnt, Segen ist keine magische Handlung. So nach dem Motto, einmal ausgesprochen, ist da unwiederbringlich so eine magische Substanz vermittelt worden. Ne? Isaak segnet Jakob hier zum zweiten Mal in Kapitel 28, Vers 1. Also, und bestätigt da nochmal ausdrücklich, dass er das, was da in Kapitel 27 vorher berichtet worden ist, wo Isaak betrogen wurde, dass Isaak das so hingenommen hat. Isaak hat es hingenommen, dass Gott auf diese Weise den Segen auf Jakob gelegt hat. Und auch hier wieder erstaunlich, also was in der Zusage, in dem Segensspruch enthalten ist. Vers 3 am Ende. Er mache dich fruchtbar und schenke dir so viele Nachkommen, sodass aus dir eine ganze Schar von Völkern hervorgehe. Hier wird deutlich einmal mehr, dass die Zusage von Nachkommen an Abraham nicht auf leibliche Nachkommen beschränkt ist. Jakob wurde nicht nur der Vorfahre der Israeliten leiblich, sondern er wurde zum Vorfahren für alle, die der Zusage glauben. Manche wollen die Zusagen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, sie wollen sie möglichst, also irdisch, auf einer alten Erde verorten. Stichwort tausendjähriges Reich. Also da würde das seine Erfüllung finden. Es mag sein, dass es so ein tausendjähriges Reich geben wird. Letztlich sind es Zusagen, die bis in die Ewigkeit reichen. Sie erfüllen sich auf einer neuen Erde mit einer erneuerten Menschheit. Ja, Vers 5, so verabschiedete Isaak den Jakob. Wiederum handelt Isaak aus Glauben an die Zusage Gottes. Er segnet Jakob und weiß, dass damit das Verbot verbunden ist, dass Jakob eine Kanaanäherin heiratet. Vers 6, Kapitel 28. Das alles erfuhr Esau. Isaak hatte Jakob gesegnet und nach Padan Aram geschickt, damit er sich dort eine Frau sucht. Als er ihn segnete, hat er ihm befohlen, du darfst auf keinen Fall eine Kanaanäherin heiraten. Und Jakob hatte seinem Vater und seiner Mutter gehorcht und war nach Padan Aram gegangen. Da begriff Esau, dass die Kanaanäherinnen seinem Vater zuwider waren. Er ging zu Ismael und nahm zu seinen anderen Frauen hinzu, noch dessen Tochter Mahalat zur Frau, die Schwester Nebajots und Enkelin Abrahams. Da begriff Esau, also hier wiederum fällt ein schlechtes Licht auf Isaak. Also Isaak scheint mit Esau nie darüber deutlich gesprochen zu haben, was für ein Problem er, Isaak, damit hat, dass Esau kanaanäische Frauen geheiratet hat. Das kriegt also Esau jetzt mehr durch Zufall spitz, weil er mithört, aus welchen Gründen jetzt Jakob weggeschickt wird, damit er sich ja keine Frau aus dem Land holt, von den Kanaanäerinnen. Und dann versucht Esau so ein bisschen Kosmetik zu betreiben. Er holt sich noch eine dritte Frau. Aber eben auch nicht aus der Familie von Betuel, sondern von seinem Onkel Ismael. Ismael, das hat die Abrahamsgeschichte deutlich gemacht, ist nicht derjenige, der die Zusage Gottes trägt. Das ist Isaak. Und wenn Esau jetzt zu Ismael geht, um sich von dort noch eine Frau zu holen, wird einmal mehr deutlich, Esau hat es nicht wirklich begriffen, welches jetzt die Linie derjenigen ist, die den Segen davon tragen. Er hat nicht begriffen, dass es die sind, die der Zusage glauben. Also was Esau tut, ist Kosmetik, keine echte Umkehr zu Gott und zu seiner Zusage. Ja, es ergeben sich zum Schluss anhand der Hauptpersonen, wie sie hier beschrieben werden, doch einige Anwendungen. Vielleicht zunächst zu Esau. Esau ist das abschreckende Beispiel eines Sohnes, der wohl mit der Zusage Gottes in Berührung gekommen ist, sie aber nicht verinnerlicht. Vor allem hat Esau nicht verstanden, dass es bei der Erfüllung der Zusagen Gottes um die Verherrlichung Gottes geht und nicht um die Befriedigung selbstsüchtiger Wünsche. Esau ist ein warnendes Beispiel für uns, dass wir mit Gott und seinen Zusagen keinen Spott treiben sollen. Also es ist auch im Blick auf, ich sag mal, solche gesagt, die in der Gemeinde Dienste wahrnehmen, die nach außen vorgeben, ja, alles zur Ehre Gottes. Aber in Wirklichkeit ist das, was sie betreiben, die Verherrlichung ihres eigenen Namens. Die müssen mit Jakob, die müssen nach dem abschreckenden Beispiel von Esau fürchten, dass Gott sie nicht an seiner Zusage wird teilhaben lassen. Dass jemand nah dran ist an den Zusagen Gottes, das kann für ihn, also der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Wenn er sich gleichgültig gegenüber diesen Zusagen verhält, wird das Gericht über ihn am Ende umso schlimmer. Es ist gewiss, dass Gott diejenigen, die seine Zusagen verachten, dass sie die Strafe für ihre Schuld heimsuchen wird. Und dann das Beispiel von Jakob. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jakob von den Zusagen Gottes nicht viel mehr begriffen als Esau. Die Art und Weise, wie er meint, sich die Zusagen aneignen zu können, sprechen dafür. Der Segen Gottes scheint für Jakob wie bei Esau vor allem in den Gaben zu liegen, nicht in dem Geber. Was macht den Unterschied aus zwischen Esau und Jakob? Gott hat Esau verworfen, weil Esau böse ist. Gott hat Jakob erwählt, obwohl er böse ist. Das macht letztlich den Unterschied aus zwischen beiden. Gott hat Jakob erwählt und bewahrt ihn im Gegensatz zu Esau vor den Folgen seiner Sünde. Gott lehrt ihn nach und nach, was es heißt, im Glauben zu leben. Und das Beispiel von Isaak und Rebekka. Ja, die sind am schwierigsten zu beurteilen. Also auf der einen Seite zeigen sie Zeichen von Glauben. Aber in mancherlei Hinsicht sind sie keine Vorbilder im Glauben. Isaak ist träge und kommt nicht von sich aus auf die Idee, Jakob gemäß der Prophezeiung Gottes über Esau zu stellen. Es ist dann Rebekka, die ihn durch Tricks und mit Hinterlist dazu bringt, Jakob zu segnen. Sie zeigt dabei Verachtung gegenüber ihrem Mann. Statt offen mit ihm zu reden, zieht sie hinter seinem Rücken die Fäden. Es ist so, also Isaak und Rebekka sind schon irgendwie Träger der Zusage und sie glauben den Zusagen. Und Gott gebraucht sie auch, aber sie bringen im Vergleich zu Abraham und Sarah, im Vergleich zu Jakob, Lea und Rahel weniger Frucht. Und so sind Isaak und Rebekka für uns auf der einen Seite eine Ermahnung. Gott ruft uns auf, an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben, und er ruft uns auf, möglichst viel Frucht zu bringen. Auf der einen Seite gilt natürlich, alles, was wir an Frucht hervorbringen, das wird von Gott bewirkt. Ob das jetzt 30-fach, 80-fach, 100-fach ist, liegt letztlich an Gott. Und dennoch fordert Gott uns auf, möglichst viel Frucht zu bringen. Also den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Isaac und Rebekka sind hier nicht die leuchtenden Vorbilder. Aber man kann sich auch am Beispiel von Isaac und Rebekka trösten und ermutigen. Gott bringt seine Zusagen zur Erfüllung mit uns und ohne uns, mittels unseres Glaubens, aber auch durch unsere Trägheit hindurch. Gott hat sich entschlossen, bei denen zu sein und bei denen zu bleiben, die er erwählt hat. Er selbst wacht über ihren Glauben. Selbst wenn sie über längere Zeit eine armselige Figur machen im Dienst für Gott, bleibt Gott ihr Gott, steht er ihnen bei und bewahrt sie vor dem Allerschlimmsten. Das heißt, Gott gebraucht uns trotz all unserer Schwächen, Fehler und sogar auch Bosheiten.